Ja. Wer hat den Film nicht kennt? Gut, dann muss ich das jetzt erklären. Das ist nicht so eine Art von Werbevideo für irgendeinen Ferienanbieter. Das ist aus dem Film Narnia. Und in diesen Büchern, also ursprünglich sind es ja Bücher von C.S. Lewis, und dort geht es darum, es gibt unsere Welt und dann gibt es, es gibt noch ganz viele andere Welten und dann gibt es vor allem Narnia. Das ist quasi so eine andere Welt und die im ersten Clip 4 und im zweiten Clip 3 Nase sind durch das Erlebnis, das sie dort hatten, von unserer Welt nach Narnia übergewechselt. Und es ist spannend, wie das passiert. Im ersten Clip, den wir gesehen haben, da ist es wie so, wenn sich ein unsichtbarer Vorhang zurückgezogen hat. Sie sind in dieser U-Bahn und dann flackert es hinten ein bisschen und es ist ein grosses Tohuwabohu und dann fährt ein Zug durch und sie stehen am Strand. Sie haben von einer Sekunde auf die andere quasi das Land oder den Ort gewechselt, wo sie waren. Und im zweiten Clip ist Wasser aus dem Bild rausgekommen. Also die Realität von Narnia ist quasi so über sie weggeschwappt und hat sie mitgeschwemmt nach Narnia in das andere Land hinein. Und für die von euch, die Filme gesehen haben oder die Bücher gelesen haben, die wissen eben, Narnia und unsere Realität, die existieren so ein bisschen parallel, nebeneinander. Also man könnte sagen, das sind zwei Paralleldimensionen. Und es tut mir leid für das Science-Fiction-Star-Trek-Gelaber, aber mir ist effektiv kein schlaues Wort dafür in den Sinn gekommen. Das sind so zwei parallele Dimensionen. Und irgendwie sind die miteinander verknüpft, weil die Hauptdarsteller aus diesen Geschichten, die können von der einen in die andere Welt wechseln. Und auch wieder retour. Irgendwie sind aber die beiden Dimensionen auch verschieden. Weil beispielsweise im ersten Film, oder das wäre das zweite Buch, dort gehen die Kinder durch einen Wandschrank, kommen sie nach Narnia, und sie werden dort erwachsen. Und dann irgendwann, so nach etwa 20 Jahren, findet sie per Zufall den Weg retour und fallen wieder aus dem Wandschrank raus und dann sind sie wieder Kind. Also wie die Zeit, die in Narnia vergangen ist, hat keinen Einfluss gehabt auf die Zeit, die bei ihnen passiert ist. Oder nur so beschränkt. Sie haben alles noch gewusst und so, aber sie sind nicht wirklich älter geworden. Im zweiten Narnia-Film, das ist der erste Filmausschnitt, den wir gesehen haben, der ist dort raus. Dort gehen sie das zweite Mal nach Narnia und dort ist für sie, sind glaube ich irgendwie 3-4 Jahre vergangen. In Narnia sind 1300 Jahre vergangen, seit sie das letzte Mal dort waren. Also es gibt einen Übergang von der einen Dimension in die andere inne und irgendwie laufen parallel, die laufen gleichzeitig, aber sie sind doch irgendwie in sich selber abgeschlossen, also so systemisch von der Zeit her, sie sind irgendwie in sich auch abgeschlossen. Und ich behaupte jetzt mal, mit Himmel und Erde verhält sich ein bisschen ähnlich. Es verhält sich ein bisschen ähnlich. Ich behaupte, wenn es um das Königreich Gottes, um den Himmel geht und um die Realität, wo wir da drin leben, auch die zwei Sachen laufen irgendwie parallel. Sie sind verknüpft, aber sie sind auch irgendwie eigenständig. Und in einem kurzen Moment möchte ich euch erklären, warum ich das glaube, wie ich glaube, dass die zwei Dimensionen miteinander verknüpft sind und was Jesus und sein Tod und seine Auferstehung damit zu tun hat. Ich möchte aber zuerst ein gängiges Denkmuster, das vorherrscht, ein bisschen konfrontieren zu der Thematik Himmel und Hölle. Wenn wir Himmel und Erde, nicht Himmel und Hölle. Heute geht es um Himmel und Erde, auch wenn es in der Themenreihe Himmel und Hölle ist. Das gängige Denken bei Himmel und Erde ist so ein bisschen das, oder? Unten, das sind wir. Das ist die Erde. Wir sind unten auf der Erde. Und da oben ist der Himmel. Und grundsätzlich sind die beiden Dimensionen voneinander getrennt. Also ganz grundsätzlich. Du kannst nicht einfach in den Himmel oder auf der Erde, wenn du, ja gut, ich weiß nicht, ob du auf der Erde kannst, wenn du im Himmel bist, aber das ist ja genau der Punkt, oder? Wir können nicht einfach so in das Königreich Gottes reinmarschieren, so physisch wie wir sind, außer eben, wir sterben vielleicht und kommen in den Himmel. Und das unten oben denken, das sitzt bei uns sehr, sehr tief. Unter anderem natürlich auch, weil auch die Bibel selber die Bildsprache von oben und unten verwendet. Ich habe jetzt leider keine Zeit, um zu erklären, warum ich glaube, dass sie das macht. Das hat mit der Kultur zu tun. Und ich möchte einfach der Einfachheit halber Folgendes sagen. Weder heute noch zu der biblischen Zeit, also wo die Bibel geschrieben worden ist, ist der Mensch fähig gewesen, um das ganze Schöpfungskonstrukt Gottes völlig begreifen und erfassen. Uns fehlt einfach die Fähigkeit und die Einsicht zu dem. Es ist zu gross, dass wir es verstehen könnten. Ich habe heute von Dimensionen und Paralleldimensionen geredet. Es gibt Leute, die reden von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt oder dem sichtbaren und dem unsichtbaren Teil der Schöpfung. Oder eben, die Bibel verwendet das antike Denkmuster von oben und unten, oder vom Himmel irgendwo, und unten ist die Erde. Und all diese Bilder sind okay, die haben etwas für sich. Sie beschreiben einen Teil der Realität, aber es ist immer noch unser menschlicher Versuch, zum Schöpfung Gottes irgendwie in unseren Verstand hineinzubringen, obwohl wir es eigentlich nicht können. Und ihr dürft grundsätzlich gerne selber wählen, welches von diesen Bildern euch am ehesten zusagt. Ich bitte euch aber für heute Abend, dass ihr auf meinen Zug aufgumpet und mein Bild verwendet für heute Abend. Und das sieht nicht so aus, sondern das sieht eher so aus. Ich rede ja von Paralleldimensionen. Parallel laufen das Königreich Gottes, der Himmel und unsere Realität, die Erde, laufen parallel zueinander. Und die haben eine Schnittmenge, die sind irgendwie miteinander verknüpft. Was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, sie sind beide materiell, beide physisch. Ich weiss, dass unser Denken auch oft so ist, dass unsere Welt ist materiell, ist physisch, oder? Und der Himmel ist so ein geistlicher Ort. Und wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt, werden wir alle so zu Geistwesen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das ist, was die Bibel uns sagt, aber zu dem sage ich später noch ein bisschen etwas. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, ich glaube, das Ziel von Gott grundsätzlich ist das da. Jetzt liegen beide übereinander. Ich bin nicht so gut in 3D-Art und so, ich kann das jetzt nicht so schlau machen. Das Ziel von Gott ist, dass Himmel und Erde übereinander wieder völlig miteinander verbunden sind. Also nicht nur eine Schnittmenge haben, sondern völlig miteinander verbunden sind. Das ist es, was Gott will. Und jetzt erkläre ich euch, wie ich auf das komme und warum ich das glaube. Es gibt jetzt einen Schnelldurchlauf durch die gesamte biblische Geschichte in den nächsten 15 Minuten. Wir fangen an bei der Schöpfungsgeschichte. Das ist die ersten zwei Kapitel in der Bibel, 1. Mose 1 und 2. Dort lesen wir, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und irgendwie ist die göttliche Dimension, eben der Himmel und die Erde, die er geschaffen hat, die sind völlig miteinander verbunden gewesen. Oder irgendwie hat Gott direkt so von Angesicht zu Angesicht mit Adam und Eva können reden. Er hat dem Adam alle Tiere gebracht und gesagt, gib denen mal nehmen. Er ist Adam und Eva suchen. Es heisst in der Bibel, nach dem Sündenfall, Adam und Eva haben gehört, dass Gott im Garten umherläuft. Und sie haben sich versteckt und er hat sie gesucht. Also die beiden Dimensionen sind auf eine, meiner Meinung nach, physische Art und Weise miteinander verbunden gewesen. Im Psalm 115, Vers 15 bis 16, lesen wir etwas Interessantes zu dem. Und zwar heisst es dort, ihr seid vom Herrn gesegnet, der Himmel und Erde gemacht hat. Also mal ganz klar, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Nichts von dem ist eigenständig. Beides hat Gott geschaffen und beides gehört auch Gott. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Der Himmel, der ist Gottes Herrschaftsgebiet. Dort regiert er. Dort hat nie und wird nie jemand anders regieren, außer Gott selber. Die Erde, die Welt, die er geschaffen hat, heisst er, die hat er uns Menschen gegeben. Er hat sie uns anvertraut. Er hat quasi delegiert seine Herrschaft. Auf dieser Welt ist eine delegierte Herrschaft durch uns, durch dich und mich, durch den Mensch. Das war Gottes Plan. Wir lesen auch im 1. Mose 1, Vers 28, dass wir die Welt verwalten sollen, dass wir über sie herrschen sollen. Das tönt immer so ein bisschen böse, weil unter Herrschen, mit dem Wort haben wir meistens negative Gedanken, die dazukommen. Es geht darum, dass wir die Welt als gute Verwalter für Gott verwalten. Sie gehört immer noch ihm, aber sie ist uns anvertraut. Er hat uns Autorität gegeben, oder darum da die Krönli. Er hat uns Autorität gegeben, um auf dieser Welt zu herrschen. In seinem Namen, zusammen mit ihm. Und dann kommt der Sündenfall. Die Schlange, der Teufel, verführt den Mensch. Wie verführt er den Mensch? Er fängt mal an mit einer grundsätzlichen Falschaussage. Er kommt und sagt, hey, hat Gott euch echt gesagt, ihr dürft von keinen Früchten da von diesen Bäumen essen? Und Eva sagt, nein, nein, wir dürfen von allen essen. Nur von dem einen Baum nicht. Wenn wir davon essen, hat Gott gesagt, werdet wir sterben. Und Schlange haut voll rein. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst, ihr werdet sein wie Gott. Und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Das klingt eigentlich ja mal recht cool. Du isst von dem Baum und du wirst sein wie Gott. Du musst Gott nicht mehr fragen. Du weißt alles, was Gott weiß. Du wirst sein wie Gott. Das Ganze hat einen Haken. Gott hat uns nicht für das gemacht. Unser Schöpfungsdesign ist nicht, dass wir unabhängig sind von Gott. Ob er das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Es ist nicht, wie Gott uns gedacht hat. Er hat uns gedacht in der permanenten Verbindung zu ihm. Für die von euch, die vor 2 Wochen da waren, vielleicht erinnert ihr euch, Jesus sagt, ich bin das Leben. Nicht, ich habe das Leben oder ich verteile euch ein bisschen etwas vom Leben. Er ist das Leben. Und wenn wir die Verbindung, die Gemeinschaft mit Gott verlieren, dann verlieren wir das Leben. Und darum, doch, sie sind gestorben. Es geht da nicht um den physischen Tod, wieder eine kleine Rückblende zu vor 2 Wochen, es geht da um das Sterben, der Tod, der sich definiert, dass wir von Gott getrennt sind. Und der Tod, das Sterben ist reingekommen in die Schöpfung durch das. Der Mensch hat sich entschieden, um aus der Verbindung mit Gott herauszutreten. Und der Mensch hat von Gott die Welt bekommen, zum Verwalten. Und Gott hat das Verwaltungsmandat nicht einfach zurückgenommen. Und passiert ist das. Es sind 2 getrennte Dimensionen entstanden. Das eine der Himmel, Gott regiert immer noch dort, wird immer regieren, gar keine Frage. Und das andere die Welt. Das Problem ist, das Leben kommt von da. Das wahre, das Leben, das die Gemeinschaft mit Gott, die eben das Sterben unterbrochen hat, das kommt von Gott selber. Und wir sind jetzt da und wir haben immer noch das Verwaltungsmandat auf dieser Welt, aber wir haben unsere Autorität verloren, weil wir der Schlange mehr geglaubt haben als Gott. Der Mensch hat verrissen, was eigentlich nicht, so, was nicht zum Verrissen gedacht gewesen wäre. Wir bleiben aber da jetzt gar nicht stehen, wir gehen direkt weiter. Von dem Moment an, wo der Mensch den Zerriss geschaffen hat zwischen Gott und Mensch, hat Gott angefangen, am Masterplan zu arbeiten. Und der Masterplan ist, ich gebe dem Menschen die Gelegenheit, um zurück zu mir zu kommen. Zurück ins Schöpfungsdesign. Zurück zu dem, wie ich ihn eigentlich als seinen Schöpfer gedacht habe. Zurück zu mir. Also nicht zu mir, zu Gott. Das ist Gottes Plan. Von dem Moment an, der Plan ist sofort losgelaufen. Und das hat er gemacht in der Person von Jesus. Wenn wir durch das Alte Testament durchgehen, dann lesen wir die Geschichte vom Volk Israel. Auf das gehe ich jetzt nicht ein. Einfach ganz einen kurzen Ausschnitt aus dem. In ihrem Kultus, also in der Art und Weise, wie Gott ihnen es gegeben hat, um Beziehung mit ihm zu haben, haben sie einmal im Jahr müssen ein einjähriges, perfektes Lamm opfern. Das Blut von einem einjährigen Lamm vergiessen. Es geht nicht darum, ob das bestialisch und brutal ist oder nicht. Es war einfach die Art und Weise, wie es da war. Und das mussten sie machen, um zu zahlen für ihre Sünde. Also für ihre Trennung von Gott. Das mussten sie aber jedes Jahr wieder machen. Also offensichtlich hat das hat das Problem nicht gelöst. Das hat es irgendwie einfach rausgeschoben. Und es ist ein Bild, das Opfersystem ist ein Bild von der eigentlichen Lösung, die Gott hatte, schon die ganze Zeit. Wo aber nicht nur einzelne Personen ihre Sünde, ihre Trennung von Gott vergeben wird, sondern der ganzen Welt. Und das ist passiert in Jesus Christus. Jesus hat einen Wegbereiter gehabt, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, der Johannes der Täufer, das war sein Cousin gewesen. In Matthäus 3 lesen wir, dass er, während Jesus schon gelebt hat, hat er angefangen Menschen zu taufen und hat ihnen folgende Botschaft mitgegeben. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Er redet vom Königreich Gottes, er redet vom Himmelreich. Er sagt, die Dimension, die andere Dimension, die eigentlich zu uns gehört und die wir auseinandergerissen haben, die ist näher. Oder ich finde es auf Englisch finde ich es so schön. The kingdom of God is at hand. Es ist so in Griffweite, oder? Es ist wieder näher. Es kommt. Wendet euch Gott zu, das Königreich Gottes kommt. Und dann gibt es den Moment im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel, wird das sehr schön beschrieben. Da kommt Jesus zum Johannes und will sich von ihm taufen lassen. Und der Johannes weiß, wer Jesus ist. Er weiß, das ist der. Und er sagt es so schön. Das ist zwar jetzt aus dem Johannes-Evangelium, weil dort steht, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er redet da natürlich in dem Bild von der jüdischen Kultur. Das Opferlamm, das für Sünde zahlt, nur ist da nicht einfach irgendein Opferlamm, da ist das fehlerfreie, das sündlose Opferlamm. Und das nimmt nicht einfach die Sünde von seiner Familie oder so weg für ein Jahr. Es nimmt für immer die Trennung zwischen Gott und Mensch von uns Menschen. Dann wird Jesus von Johannes getauft und ein bisschen später fängt er an, öffentlich zu wirken. Und was hat Jesus für eine Botschaft verkündigt? Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er, Jesus. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Jesus hat das Königreich Gottes verkündet. Das Reich, das eben auf uns zukommt. Und das hat er circa 3 Jahre lang gemacht, sein öffentliches Wirken. Das, was wir in den Evangelien zum Großteil lesen, das sind etwa 3 Jahre vom Leben von Jesus. Man sagt so zwischen 30 und 33, dort umeinander hat er gewirkt. Und dann ist die Sache mit dem Kreuz gekommen. Jesus stirbt am Kreuz als eben das perfekte Opferlamm. Sein Blut hat den Preis gezahlt für die Trennung von Mensch und Gott. Und hat das wieder gekittet, jetzt ein bisschen oberflächlich ausgedrückt. Und die Folge von dem ist das. Jesus hat das Königreich nicht einfach nur verkündet, er hat es mitgebracht. Er hat es mitgebracht, er sagt das sogar an einem Punkt, wo er einen Dämon austrieben und den Pharisäern wieder gesagt, wieso machst du das und in welcher Autorität und so. Er hat nicht angefangen mit ihnen zu diskutieren und am Schluss hat er gesagt, wenn ich im Namen Gottes bei euch Dämonen austreibe, in dem Moment ist das Königreich Gottes zu euch gekommen. Also er hat durch sein Handeln das Königreich Gottes gebracht und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er diesen Bereich hier geschaffen. Das Königreich Gottes ist nicht nur näher, es ist auch da. Es ist auch näher, aber es ist jetzt auch da. Ich höre immer wieder den Satz, so, ja, wir leben in dieser Zwischenzeit, das Königreich Gottes ist eben da, aber doch auch noch nicht. Ich habe nichts gegen das, aber ich persönlich ich finde es nicht ganz korrekt. Ich muss sagen, das Königreich Gottes ist da. Und es kommt noch vollkommen. Das wäre meine Aussage, das wäre meine Interpretation von dem. Genau. Übrigens, vielleicht noch zum kurz erklären, in Jesus Christus sind wir wieder in unsere Autorität als Söhne und Töchter Gottes, als Verwalter von dieser Welt mit Autorität eingesetzt. Ich habe die Schlange mal an den Rand gemacht. Der Teufel wird nicht besiegt werden irgendwann. Er ist in Jesus Christus besiegt. In dem Bereich ist er besiegt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, die ganze Geschichte. Nicht nur ein Teil. Das Ziel von dieser ganzen Geschichte von Gott mit uns Menschen wird beschrieben in der Offenbarung. Wir gehen ins zweitletzte Kapitel der Bibel. Jetzt sind wir durch die ganze Bibel durch. Kapitel 21, Vers 2 und 3. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, jetzt kommt's, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das Ziel ist es, dass es dereinst mal so wird aussehen. Die beiden Dimensionen wieder in völligem Einklang. Und Gott bei uns und wir bei Gott. Das ist übrigens auch, falls euch das noch nie aufgefallen ist, Die Jünger fragen ja Jesus, lehre uns beten. Das war normal zu derselben Zeit. Der Rabbi, der Lehrer, hat immer seinen Jüngern beigebracht, wie sie beten sollen. Und Jesus hat das offensichtlich bis zu dem Moment nicht gemacht. Und dann hat er ihnen ja das, wir sagen dem heute Vater unser. Und ein spannender Teil am Vater unser, wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten im Vater unser darum, dass die Realität vom Königreich Gottes, wo sein Wille immer geschieht, unsere Realität wird. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Ziel der Geschichte. Himmel und Erde wieder vereint. Wir bei Gott, Gott bei uns. Wir in unserer Autorität. Und er spielt keine Rolle mehr. Er spielt einfach keine Rolle mehr. Der Find spielt keine Rolle mehr. Genau. Und jetzt komme ich noch zu dem Teil, wo eigentlich der Predigt den Namen gegeben hat. Warum ist jetzt die Verstehung von Jesus so wichtig für das, dass wir daran glauben, dass wir dereinst mit Gott werden, in seinem Königreich sein? Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben manchmal so ein bisschen das Denken, oder der gefallene Leib muss sterben, oder so, das heisst ja auch in der Bibel, du wirst wieder in die Erde geleitet und so, muss sterben, muss vergehen und dann ist irgendwie unsere gefangene Seele oder unser gefangener Geist, wie immer, ist dann frei und, ich weiß auch nicht, schwebt irgendwie zu Gott und ist dann so als Geistwesen dort irgendwie vorhanden. Das ist übrigens, das Denken, es gibt einen Grund, warum das in der Kirchengeschichte wahnsinnig stark ist. Ich kann es leider nicht ganz ausführen. Aber die Grundlagen von dem Denken sind die wunderschönste griechische Philosophie von Plato. Es gibt fast keine reinere platonische Philosophie als die Idee. Ich habe vorher schon jemanden gefragt beim Nachtessen. Wenn Jesus einfach in seinem, Jesus ist ja auferstanden, oder am dritten Tag ist er auferstanden, und er ist gesehen worden von Leuten und so. Eine Frage, wenn das Königreich Gottes nicht eine physische Komponente hat, dann ist meine Frage, warum ist denn das Grab leer gewesen? Warum? Das wäre ja völlig egal, dann hätte der Körper von Jesus ja dort verrotten können. Ich glaube, wir finden einen Grund, warum das so war, im 1. Korinther 15. Dort heißt es, dort beschreibt der Paulus den Moment, wo Jesus wiederkommt. Und dort sagt er, das wird in einem kurzen Moment geschehen. In einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt, beim Klang der Posaune, werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen. Und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Der Paulus redet von der Verwandlung vom irdischen in himmlischen Körper. Also nicht einfach so eine Geisterscheinung, sondern da geht es um etwas Materielles. Jesus, der auferstanden ist, wir lesen dann noch ein bisschen von ihm. Der hat können essen, der hat können trinken. Einer von seinen Jüngern hat gesagt, ich glaube nicht, dass du es bist, bis ich deine Wunden hat dürfen berühren. Und er hat können berührt werden. Jesus hat ihn anlangen lassen. Er hat sogar die Wunden noch gehabt in seinem Auferstehungsleib. Also das heisst, der Körper von Jesus, der Auferstehungsleib, der war durchaus körperlich und physisch gewesen. Er war auch irgendwie völlig anders als uns. Das ist ja keine Frage. Er konnte in einem geschlossenen Raum einfach so auftauchen oder er konnte irgendwie einfach so wieder verschwinden. Oder er läuft ja mit den zwei Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, nach Jericho. Das ist, glaube ich, eine Tagesreise. So irgendwie 8 oder 9 Stunden von dem, wo sie aufgebrochen sind. Und er läuft mit ihnen den ganzen Weg und sie merken nicht, wer er ist, obwohl er mit ihnen mitläuft. Also irgendwie ist der Körper schon anders. Aber es ist nicht einfach irgendeine Geisterscheinung. Aber wisst ihr was? Weil Jesus der erste Mensch war, der von den Toten auferstanden ist, in dem Auferstehungsleib, in dem himmlischen Leib, darum haben wir eine lebendige Hoffnung, dass auch wir werden können und werden auferstehen. Kolosser 1,18 heißt, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und der Erste von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Er ist als Erster auferstanden. Und wenn wir an ihn glauben, das Geschenk vom Leben, also eben, dass wir uns mit Gott versöhnen lassen, dass die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben wird. Wenn wir das annehmen, haben wir in Jesus selber den Beweis, dass es eine Auferstehung wird geben. In ihm selber. Jesus ist ja nachher in den Himmel aufgenommen worden, in den Himmel aufgefahren. Oder? So in dieser Situation. Und Jesus ist zuerst auferstanden, als Auferstandener auf der Welt gewesen. Und ich stelle mir das so vor. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Heisst für mich, jetzt in meiner Sprache von heute Abend, Jesus hat die Dimension gewechselt. Genauso wie, ich weiss, das ist wieder sehr plump, aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen ähnlich wie in diesen Geschichten, wo die Kinder von der Welt nach Narnia überwechseln. Sie sind dort auch körperlich vorhanden. Und ich glaube, Jesus ist eben in der physischen Art und Weise zurück ins Königreich Gottes. Darum, er sagt ja, wir werden ihn nicht mehr sehen, aber er wird wiederkommen. Das ist ja unsere Hoffnung. Und wenn er wiederkommt übrigens, ist der Moment, wo ich sage, und dann wird er das Königreich Gottes vollenden. Das, was in ihm angefangen hat, jetzt bereits in Anklang da ist, wird er vollenden, wenn er wiederkommt. Also, wir machen das nochmal ruck. Wenn das passiert, wird das vollenden. Und wir werden alle den himmlische, der unsterbliche Lieb überkommen, den Jesus jetzt schon hat. Auch jetzt hat. Genau. Und auf dem beruht die Hoffnung von uns, wenn wir an Jesus glauben. Dass sein Blut gezahlt hat für die Trennung zwischen uns und zwischen Gott. Die Trennung ist in ihm aufgehoben, nicht die wird aufgehoben, die ist in Jesus aufgehoben. Wenn du den Schritt noch nie gemacht hast, das Geschenk anzunehmen, dann ermutige ich dich, mach es heute Abend. Wir werden wieder während der Lobpreiszeit Leute dahin haben, in den grünen T-Shirts, die möchten mit dir beten. Die beten gern mit dir für das. Und in der Auferstehung von Jesus, die Band darf gern schon mal auf die Bühne kommen, in der Auferstehung von Jesus haben wir die Garantie, in seinem Auferstehen, dass auch wir werden auferstehen. Wie die Bibel sagt im Römerbrief, wenn Gott schon für uns seinen eigenen Sohn Jesus nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle gegeben hat, wie wird er uns nicht mit Jesus auch alles andere schenken? Er hat uns seinen Sohn gegeben und er wird uns auch alles dazugeben.